Herzlich willkommen bei Zuhören, der Podcast. Ich bin mal wieder auf Reisen und heute in der Hauptstadt. Ich habe einen wunderbaren Gast hier, den Reinhard Manté. Er ist Soziologe und Autor. Er war Direktor des Programms Liberale Demokratie beim Think Tank Zentrum Liberale Moderne. Und er ist Vorstand der Stiftung Bilden. Und wir sind hier im Wellensaal an einem wunderschönen Ort. Herzlich willkommen, Reinhard. Schön, dass wir uns hier treffen können, mitten an der Museumsinsel in Berlin. Reinhard hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, Demokratie fehlt Begegnung, über Alltagsorte des sozialen Zusammenhalts. Und dort haben wir uns als Zuhörer draußen auch an vielen Stellen wiedergefunden. Und so habe ich auch die Reise angetreten. Und wir möchten heute über dieses Buch sprechen und über verschiedene Aspekte, die darin behandelt werden. Ja, möchtest du dich einmal kurz nochmal selbst vorstellen?
Genau, ich bin Reinhard. Ich bin Vorstand der Stiftung Bildung und freiberuflicher Autor in meinem Hauptberuf und denke schon seit langem über Demokratie nach und wie sie sich verändert. Und dieses Nachdenken hat mich eben dazu gebracht, auch über Begegnungsorte und insbesondere alltägliche Begegnungsorte nachzudenken, weshalb ich dieses Buch dann irgendwann geschrieben habe, was jetzt rausgekommen ist.
Du schreibst ja regelmäßig über Demokratie und du hast in diesem Buch verschiedene Aspekte beleuchtet. Zum einen auch das Thema Individualisierung, dass wir in eine sehr individualistische Gesellschaft gerutscht sind, dass wir ein Leben mit wenig oder ohne Begegnung auch führen könnten. Kannst du dazu ein bisschen was erläutern?
Ja, unsere Gesellschaft hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Das merkt man vielleicht nicht, wenn man nur die letzten Jahre sich anschaut, aber schon, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut. Die Menschen suchen sich ihr Leben immer stärker danach zusammen, was ihnen gefällt, nach ihren eigenen Präferenzen, würden wir Soziologen das nennen. Und das ist ja erstmal gut. Also das macht uns freier, dass wir nicht als katholisches Arbeitermädchen auf dem Lande geboren werden und ewig ein katholisches Arbeitermädchen auf dem Lande bleiben, sondern einen Bildungsaufstieg schaffen können und unsere Freizeit selbst aussuchen können. Aber es führt eben auch dazu, dass sich Gesellschaft immer weniger mischt. Dazu trägt auch bei, dass es in den 60er, 70er und 80er Jahren große Organisationen gab, namentlich Parteien, Gewerkschaften und Kirchen, die viel unser Leben bestimmt haben und die werden immer kleiner. Und ich glaube auch, dass sie immer weniger eine Rolle spielen werden in den Leben der Menschen. Und das ist alles, glaube ich, erstmal eine gute Entwicklung, die gut zur liberalen Demokratie passt, die gut dazu passt, dass Menschen eben ihr Leben sich selbst aufbauen können, wie sie das möchten. Aber diese Individualisierung hat eben auch Rückwirkung darauf, wie gut oder wie schlecht eben unsere Demokratie funktioniert. Und das hat viel mit Begegnung zu tun.
Du sagst, Demokratie steht unter Feuer. Was genau meinst du damit?
Ich glaube, es sind unruhige Zeiten. Und das hat viel damit zu tun, dass man nicht eine Krise hat und dann wird sie gesellschaftlich bewältigt. Und dann hat man Zeit, diese Bewältigung irgendwie sich wieder normalisieren zu lassen. Oder dann hat man Zeit, dass wieder Normalität eintritt, sondern es kommt eine Krise, dann fängt man an, sie so ein bisschen zu bewältigen, dann kommt das Nächste, dann kommt schon wieder das Nächste, dann kommt schon wieder das Nächste. Und ich glaube, vielen Menschen fehlt so etwas wie Normalität, wie Ruhe, wie jetzt kann ich mich darauf einstellen, dass die Welt anders geworden ist und sie bleibt erst einmal so. Das ist nicht mal so. Wenn man das an Krisen festmacht, dann kann man sagen, 2008 war eine Staatsfinanzenkrise oder eine Finanzkrise, wie sie viele nennen. Und dann war lange Ruhe, relativ lange. Dann kamen 2015 sehr viele Geflüchtete nach Europa, vor allem aus dem Bürgerkrieg in Syrien. Und das war eine große gesellschaftliche Herausforderung, aber dann war erstmal ein bisschen Ruhe. Dann wurde 2019 den Menschen klar, diese Klimakrise, da muss man jetzt mal wirklich, wirklich was tun. Dann kam Fridays for Future auf die Bühne und dann ging es so richtig Schlag auf Schlag. Dann kam 2020 Corona, dann kam 2022 der Krieg in der Ukraine, dann kam plötzlich der Krieg auch bei uns an, weil die Inflation gestiegen ist, weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Und so geht es immer weiter. Und ich glaube, dass, was Klaus Hurlmann sagte, ein deutscher Sozialforscher, der sagte, die Gesellschaft ist wie in einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also man hat keine Zeit, sich zu erholen, zu verarbeiten, zu heilen. Und das macht was mit Menschen, das macht was mit dem gesellschaftlichen Klima und das macht was mit Vertrauen, worauf wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen.
Und das erzeugt ja auch eine große Individualisierung und auch sehr viel Einsamkeit. Also heutzutage könnte ich quasi in meiner Wohnung sitzen, digital, remote arbeiten. Ich müsste nicht in Sportverein, ich müsste mich nicht ehrenamtlich engagieren. Ich würde mein Geld verdienen, ich kann mir mit Rewe alles nach Hause liefern. Es funktioniert alles digital. Und dennoch fehlen uns die Begegnungen und das führt eben auch zu starker Einsamkeit. Es gab jetzt ein Einsamkeitsbarometer und allein in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel in unserem Bundesland, sind 14,5% der Menschen chronisch einsam und in Düsseldorf leben 54% der Menschen alleine. Was hat Einsamkeit, was hat das mit diesen Begegnungen? Also was ist da versäumt? Ist da was versäumt worden? Oder was, und andersrum ausgedrückt, was fehlt, was brauchen wir?
Einsamkeit hat viel mit Begegnungen zu tun. Zum einen, und das versuche ich im Buch zu zeigen, haben sich unsere Begegnungen in den letzten Jahrzehnten einfach verändert, weil die Orte sich verändert haben. Einige sind weggefallen, viele haben sich verändert, viele sind individualistischer geworden, in dem Sinne, dass man eher ins Fitnessstudio geht, alleine Sport macht, als im Sportverein zu sein, immer mit derselben Gruppe Sport zu machen. Und das verändert natürlich auch das Gemeinschafts- und Gesellschaftsempfinden von Menschen und es kann auch dazu führen, dass Menschen einsam sind. Dann hast du angesprochen, dass wir viel mehr über digitale Medien vernetzt sind, sei es beruflich oder privat oder was unsere Weltwahrnehmung, würde ich es nennen, angeht. Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass man erstmal alleine vor einem Bildschirm sitzen kann, nicht muss, aber kann und es ist komfortabel und gerade wenn die Welt sowieso stressig und viel ist und man viel arbeitet und dann noch Familie bewältigen muss und noch 2, 3 andere Sachen, dann geht man vielleicht nicht noch raus und engagiert sich im Sportverein oder in einer Partei oder was einem auch immer wichtig ist, sondern bleibt eben vor seinem Bildschirm sitzen, weil man hat ja alles, was man braucht. Man hat Informationen über die Welt, man hat Kontakt zu Menschen, mit denen man Kontakt halten möchte. So. Und Begegnungsorte könnten aber oder können helfen. Also es gibt ja sehr viele Projekte, die heißen sowas wie Begegnungscafé, die sich vor allem an alte Menschen, aber nicht nur, richten, wo man einfach einen Raum zur Verfügung stellt und vielleicht noch Kaffee und Kuchen, wo Menschen zusammenkommen können, die merken, mir fehlt doch irgendwas, wenn ich nur zu Hause sitze und nur auf meine Bildschirme schaue und nicht mehr rausgehe. Aber es müssen gar nicht so extra Orte sein, an denen man sich begegnet, sondern es passiert ja auch im Alltag ganz viel. Also zumindest, wenn man noch mobil genug ist, rauszugehen, kommt man ja irgendwie von A nach B. Also man fährt Auto oder Fahrrad oder läuft oder fährt Bahn und auch da nimmt man andere Menschen wahr. Und auch diese flüchtige Wahrnehmung, über die relativ wenig gesprochen wird, ist aus meiner Sicht wichtig, um Einsamkeit entgegenzuwirken, damit die Menschen einander wahrnehmen und als legitime andere ernst nehmen. Und damit auch wichtig für Demokratie, weil wenn wir in einer Demokratie leben, müssen wir ja schon akzeptieren, dass wir mit anderen Menschen zusammenleben, die wir erstmal nicht kennen und sie erstmal akzeptieren im Großen und Ganzen. Und dazu braucht man eben Begegnung.
Diese Begegnung, die wir im digitalen Raum haben, die wir über unsere 1000 Facebook-Freunde, Instagram etc. haben, die können ja diese von Gesicht zu Gesicht Begegnungen nicht ersetzen. Du hast darüber auch im Buch ein Kapitel geschrieben. Was ist da der Unterschied?
Digitale Begegnungen sind oft sehr eindimensional. Also man schaut auf einen Bildschirm. Es geht oft um Sachthemen, also gerade im Arbeitskontext oder wenn man sich medial informiert, geht es um Sachthemen. Und es fehlt ganz viel, was man bei Begegnungen von Angesicht zu Angesicht hat. Es fehlt die Körpersprache. Nimmt man nur sehr ausschnitthaft wahr, selbst wenn man eine Videoverbindung zueinander hat. Und nicht nur ausschnitthaft, sondern es ist auch immer ein bisschen Verzögerung darin. Man weiß nicht so genau, wo man das Augenzwinkern, das Lächeln zuordnen soll. Und das irritiert natürlich, weil unsere Sensorik darauf eingestellt, dass wir uns gegenüber sitzen. Das lernen wir von früh an. Lernen wir, wie Menschen gucken und was irgendwie ein schiefes Lächeln ist und was ein richtiges ist. Das funktioniert digital nicht so gut. Vielleicht wird es das irgendwann, aber so weit sind technische Systeme noch lange nicht. Und es fehlt ein gemeinsam geteilter Raum. Also wir sitzen jetzt hier in Berlin-Mitte, es ist unglaublich heiß draußen, wir müssen uns darüber nicht unterhalten, wir schwitzen und wissen das. Wenn draußen ein Krankenwagen vorbeifährt, wissen wir, okay, der ist laut, wir müssen kurz Pause machen, darüber müssen wir uns nicht verständigen. Im digitalen Raum sitzt jeder in seinem eigenen Räumchen irgendwo und man muss sich sehr viel über die Umwelt verständigen oder sie ausblenden. Das fehlt eben digital und das passiert in Face-to-Face-Begegnungen oder Begegnungen von Angesicht zu Angesicht ganz automatisch. Also wir müssen gar nicht über unsere nonverbale Kommunikation reden. Wir verstehen einfach im Großen und Ganzen, was das zu bedeuten hat. Und ich glaube nicht, dass man das gut digital ersetzen kann, jedenfalls mit heutigem Stand der Technik.
Und das alles, wenn wir jetzt die Schleife drehen von dem, was wir gerade behandelt haben, mit der Demokratiebewegung, mit Einsamkeit, mit fehlender Begegnung, das macht uns ja auch beim gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen, dass es ja immer individualistischer wird, dass wir immer weniger aus unseren Blasen rauskommen. Dazu hast du im Buch auch was über die Bertelsmann Stiftung. Die haben ein Monitoring gemacht, wie es um den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in Deutschland steht.
Genau, die Bertelsmann Stiftung macht schon seit über 10 Jahren diese Studie und das war lange eine relativ langweilige Studie. Man hat da schon Erkenntnisse daraus ziehen können, aber sie war langweilig in dem Sinne, dass die Vertrauenswerte der Deutschen relativ hoch waren und konstant. Die waren immer konstant. Die Deutschen waren eine Gesellschaft, die hat sich okay gut vertraut. Nicht die höchsten Werte, nicht die niedrigsten, aber es hat sich nicht viel verändert. Und dann scheint was passiert zu sein zwischen 2021 und 2023. Und ich glaube, es hat was mit den immer mehr werdenden Krisen zu tun, über die ich am Anfang gesprochen habe. Da gingen die Vertrauenswerte plötzlich im Mittel um 9% zurück. So, und das war ein riesiger Sprung. Es ist eine Skala von 100, es ging um 9% zurück, wie aus dem Nichts. Und es scheint irgendwie etwas die Leute getroffen zu haben. Vielleicht war es das Eingesperrtsein während der Corona-Pandemie, vielleicht war es das Neue dieser Pandemie, was man ja gesellschaftlich vorher in dem Ausmaße nicht kannte. Andere Krisen kannte man, aber so eine Pandemie kannte zumindest unsere Generation nicht. Da ist eben was passiert in den Vertrauenswerten, was man an ganz vielen Indikatoren sieht. Und ich glaube, was auch viele Menschen merken, die da draußen rumlaufen. Also es gibt viel so dieses Beschweren darüber, dass das Klima auf den Straßen rauer wird. Nicht nur im Straßenverkehr, auch im Miteinander. Und das hat, glaube ich, nicht nur was mit digitalen Medien zu tun, sondern auch eben mit Faktoren, die von außen kommen, mit einer gewissen Krisenmüdigkeit. Und man kann ja sagen, das ist alles gar kein Problem. Eine Gesellschaft braucht sich nicht vertrauen, weil wir haben ja fähige Politikerinnen und Politiker, die sorgen schon dafür, dass alles läuft. Die haben es aber nicht so einfach, weil wir leben in einer Demokratie. Und in einer Demokratie kann ein Staat nicht sehr stark auf autoritäre Mittel zurückgreifen. Also man kann natürlich Mord mit Gefängnis bestrafen und einen Strafzettel verteilen für zu schnell fahren. Aber der Staat kann nicht alles kontrollieren und nicht alles bestrafen, weil dann wird schnell die Regierung abgewählt, weil es eben große Freiheitsrechte gibt, zum Glück. Und die Leute sagen würden, der Staat ist mir, der greift mir zu sehr ein. Das haben wir vielleicht beim Heizungsgesetz haben wir gesehen, dass Demokratie auch funktioniert, weil Menschen das Gefühl hatten, es wird sehr in ihr Privatleben eingegriffen, in ihre privaten Entscheidungen. Und das ist ja eigentlich erstmal was Gutes in der Demokratie, dass Regierungen abgewählt werden können, dass es eine öffentliche Meinung gibt, dass es die Möglichkeit zu protestieren gibt. Aber es macht eben den Wert Vertrauen wichtig. Und vielleicht noch 2 Worte zu diesem Vertrauen. Es wird viel darüber gesprochen, was Soziologinnen und Soziologen Institutionenvertrauen nennen. Also wie sehr vertraut man Olaf Scholz, dem Bundestag, dem Verfassungsgericht, dem lokalen Bürgermeister und so weiter. Und das ist wichtig für Demokratien. Aber was auch wichtig ist, das Vertrauen zwischen Menschen. Also wie sehr vertraue ich dir, Christine, dass du schon die Dinge halbwegs gut und richtig machen wirst? Und in diesem Vertrauen liegt natürlich auch die Frage, wie kann man kollektive Regeln fassen. Also wenn ich davon ausgehen muss, dass du immer den Müll auf die Straße wirfst, warum soll ich mich dann daran halten, dass das verboten ist? Weil die anderen machen es doch auch. So, und deshalb ist interpersonales Vertrauen so wichtig, weil dann kann es irgendwelche Regeln geben. Aber wenn ich nicht vertraue, dass die anderen Menschen es richtig machen werden, dann bin ich vielleicht nicht so genau bei der Steuererklärung. Dann vermülle ich vielleicht den Stadtpark und dann fahre ich vielleicht zu schnell oder über rote Ampeln, weil ich denke, macht doch eh keinen Unterschied. Deshalb sollte man, glaube ich, mehr schauen auf diese Frage des interpersonellen Vertrauens.
Jutta Almendinger und Jan Wetzel haben ja in ihrem Essay die Vertrauensfrage sehr stark ausgeführt. Das war auch eine der Inspirationsquellen für Zuhören draußen, dass eben sehr viel Vertrauen verloren gegangen ist in die Politik, in die Kirchen, in das Miteinander, auch in Dörfern und in Städten. Und dass zivilgesellschaftliche Organisationen ein Stück weit auch wie so ein Klebstoff wirken können. Eben nicht nur der Sportverein, sondern auch die Kita, die Elterngruppe. Wir sind ja hier in der Stiftung Bildung. Viele Eltern engagieren sich. Und dieses Vertrauen ist ja schon sehr, sehr wichtig, um miteinander, untereinander klar zu kommen. Aber dafür braucht es ja Begegnung. Und in deinem Buch führst du aus, dass eben sehr viele Orte verloren gegangen sind. Also die Dorfkneipe, der Dorfbrunnen früher war natürlich auch bei uns jetzt im Dorf wichtig. Der Einzelhandel leidet sehr, also die kleinen Geschäfte, wo man früher mal in Tante-Emma-Laden ging und so weiter und so fort. Du wünschst dir ja mehr soziale Orte, weil die diesen Zusammenhalt auch und dieses Vertrauen auch wieder ein Stück weit zurückbringen können. Du hast in deinem Buch so ein paar Wünsche geäußert. Ein Wunsch war zum Beispiel, dich auch mit Initiativen auseinanderzusetzen, die sich genau diesen Begegnungen auch widmen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Was sind deine Schlussfolgerungen und deine Wünsche? Was sollten wir angehen?
Was mir wichtig ist, ist eine gesellschaftliche Diskussion über Orte, an denen Gesellschaft sich begegnet. Und das können ganz unterschiedliche Orte sein. Das können Orte sein, die Zivilgesellschaft gestaltet. Es können Orte sein, die der Staat mitgestaltet. Es können aber auch Orte sein, die die Wirtschaft gestaltet. Und mindestens die Orte, die Staat und Wirtschaft gestalten, folgen oft einer anderen Logik. Also die Wirtschaft will erstmal Geld verdienen und das ist ja sehr legitim. Aber viele Orte, die die Wirtschaft oder der Handel gestalten, sind eben auch Begegnungsorte. Die Arbeitsstelle ist auch ein Begegnungsort. Und das reicht vielleicht nicht, über Flexdesk-Konzepte nachzudenken und den Kaffee liefern zu lassen, sondern man braucht eine Kaffeeküche, weil das ist ein elementar wichtiger Ort in jedem Büro. Oder Supermärkte sind auch Begegnungsorte, aber wenn sie ungemütlich und dreckig sind und vielleicht ein bisschen muffig riechen, dann möchte man sich da nicht lange aufhalten. Aber das könnte man besser machen. Und durch dieses Nachdenken, was mir wichtig ist über Begegnungsorte, kommt man vielleicht dahin, Orte auch ein bisschen anders zu gestalten. Das muss weder teuer noch aufwendig sein. Aber es braucht vielleicht ein bisschen Nachdenken und ein bisschen Kreativität. Ich glaube, zivilgesellschaftlich passiert schon ganz viel. Also Zivilgesellschaft hat dieses Thema Begegnung massiv auf dem Schirm. Es passiert ganz viel lokal. Und ich finde, da sollte man auch hingucken. Ich habe in dem Buch versucht, immer mal so ein paar Beispiele einzubringen, was gut gelingt, wo man sich was abgucken kann, wo man sich inspirieren kann, gucken kann, wie kann ich das denn übertragen, damit Menschen inspiriert sind, eben bei sich vor Ort zu gucken, was sind da die Bedingungen, was ist den Leuten hier wichtig, was können wir mit den Mitteln, die wir haben, machen, wo bekommen wir vielleicht noch andere Mittel her. Da ist, glaube ich, gar nicht so viel im Argen, wenn man über Zivilgesellschaft nachdenkt, dann sind es eher so Fragen wie, wie kann Zivilgesellschaft nicht ausgebremst werden? Wie können Mittel da ankommen, wo Orte gestaltet werden? Wie können Prozesse nicht überbürokratisiert werden? Und wie kann man vielleicht den Staat, der Angst hat, dass seine Bürgerinnen und Bürger da was selber machen, vielleicht ein bisschen im Zaum halten oder dem Staat vielleicht auch mehr Vertrauen in seine Bürgerinnen und Bürger gibt? Aber die Zivilgesellschaft selber tut einfach schon wahnsinnig viel. Und ich entdecke da jeden Tag neue Projekte und Dinge, vielleicht jetzt auch durch die Aufmerksamkeit, durch das Buch, und denke, da ist viel Hoffnung drin, was die Gestaltung unserer Demokratie angeht, gerade aber nicht nur im Lokalen.
Hast du auch in dem Kontext sicherlich mal mit Stadtentwicklern gesprochen und Quartiersentwicklern, ja, die ja, also man wundert sich ja oft im öffentlichen Raum, auch gerade so im Ruhrportier bei uns in NRW, gibt es oft Plätze, die, wo noch nicht mal eine Bank steht oder irgend so ein Mittelpunkt da ist, so, die so ein bisschen auch zu asphaltiert werden. Hat man neulich auch im NRW-Kongress gegen Einsamkeit Beispiele gezeigt. Was sagen Stadtentwickler dazu und Quartiersentwickler, auch so Mehrgenerationenhäuser? Gibt es dort Begegnungsorte, werden die automatisch mit konzipiert?
Also Stadtentwicklerinnen sagen ja sehr viel Unterschiedliches, aber ich glaube, die Profession Stadtentwicklung ist ein Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Die scheitern eher an anderen Hürden. Stadtentwicklung, wenn sie halbwegs freie Hand hat, denkt Begegnungsorte fast immer mit und auch gute Begegnungsorte, nicht den zu betonierten Platz, sondern Orte, die irgendwie erreichbar sind für viele, wo wenige Hürden herrschen, alle wird man nie abbauen können, aber schon viele, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Aber sie scheitern, glaube ich, oft an Hürden, dass Orte politisiert werden, und sie scheitern an Geld und an sehr starken bürokratischen Vorgaben. Ich will vielleicht ein Beispiel machen hier aus Berlin. Ich weiß nicht, ob das in NRW so bekannt ist, aber die Friedrichstraße, eine zentrale Straße in Berlin-Mitte, wurde für eine Zeit lang für den Autoverkehr gesperrt. Es gab da dann so Bänke und Parklets und Ausstellungskästen auf der Straße und Fahrräder durften durchfahren. Es wurde leider gemacht auf einem Teil der Friedrichstraße, der relativ unbelebt ist. Also da sind sehr viele Büros, ein paar Hotels, aber abends ist da nicht so wahnsinnig viel los, weil da kaum Menschen wohnen. Und es war ein riesiges Politikum. Und dann wurde es wieder abgebaut, weil irgendwann der politische Kompass eben umgeschlagen ist, eine andere Regierung dran kam, dann wurde es wieder abgebaut. Und ich glaube, sowas hilft nicht. Also eine Überpolitisierung von Orten und das Bauen von künstlichen Orten da, wo es vielleicht gar nicht so Not tut, nur um ein Symbolprojekt zu haben. Ich glaube, ich hoffe, ich nehme da nicht meinen Mund zu voll, aber ich glaube, Stadtentwicklung hätte da was anderes empfohlen. Also da passiert sehr viel. Ich bin ab und zu im Gespräch mit Stadtentwicklungsleuten, auch mit Baukulturleuten, die ja den gebauten Raum nutzen wollen und weiter nutzen und umgestalten wollen. Und da passiert auch sehr viel Spannendes. Ich habe den Eindruck, es sind eher Instanzen darüber, daneben, dahinter, die Sachen verunmöglichen oder sehr kompliziert machen. Und vielleicht noch ein Wort zur Bürokratie. Ich glaube, es ist auch nicht immer nur gut, dass Gesetze in Landeshauptstädten oder in Berlin gemacht werden, wie die Straßenverkehrsordnung oder große Teile der Frage, wie man baut, weil es im Lokalen oft zu Schwierigkeiten der Umsetzung führt. Es macht Bauen sehr teuer, es macht sehr viel unmöglich und so weiter. Und das führt mich immer mehr dahin zu denken, dass es auch eine Frage ist, wie die Bundesrepublik gestaltet ist. Also wie viele Möglichkeiten hat man in Kommunen, wie viel Mittel hat man auch in Kommunen, kommunale Projekte umzusetzen und wie viel müssen Instanzen darüber, also das Land und der Bund und vielleicht noch die Europäische Union, damit reinregieren ins Detail. Es geht mir nur um die Details. Es ist schon klar, dass auf unterschiedlichen Ebenen des Staates Dinge entschieden werden müssen. Aber mir scheint, dass Kommunen schon größere Freiräume haben sollten, zu gestalten, was eben ihre kommunale Gestaltung angeht.
Du bist in diesem Zusammenhang auch, wenn du jetzt so soziale Orte so ein bisschen geschildert hast, auch auf Bibliotheken gekommen, auf Büchereien und deren wichtige Funktion auch für so eine Art Schmelztiegel der Gesellschaft, für viele Milieus, unterschiedlichste Generationen, die da hinkommen. Magst du uns darüber noch was erzählen?
Also Bibliotheke sind ja spannende Orte, weil man da auch sehr wenig muss. Es sind öffentliche Orte, fast immer finanziert vom Staat auf irgendeine Weise. Es sind Orte, die leider weniger geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Also die Standorte von Bibliotheken sind weniger geworden. Die Menschen lesen aber nicht weniger. Aber es gibt dann eben eine Zentralbibliothek und nicht mehr 5 Bezirksbibliotheken. Oder es gibt einen Bibliotheksbus, der hinfährt zu bestimmten Orten, oft zu Schulen, aber nicht immer, wo man sich Medien ausleihen kann. Aber die Standorte sind eben weniger geworden. Und ich finde, Bibliotheken nehmen ihre gesellschaftliche Rolle schon sehr ernst. Sie reflektieren sehr viel, oft unter Bezugnahme auf das Konzept der dritten Orte von Ray Oldenburg, wie ihre gesellschaftliche Rolle sein kann, wie sie neue Zielgruppen erreichen. Museen übrigens ähnlich. Und sie schaffen es oft ganz gut. Also zumindest die Bibliotheken, die diese Reflexion ernst nehmen. Ich habe, glaube ich, in dem Buch eine Überschrift genannt, in Bibliotheken wird nicht nur gelesen und darauf kommt es an, dass da nicht nur die Akademikerinnen und Akademiker lesen und vielleicht noch ein paar Kids Hausaufgaben machen, sondern dass man ganz viele verschiedene Aktivitäten nebeneinander hat und das erstmal stattfinden kann. Also dass Menschen Computer nutzen, dass Menschen Medien nutzen, weil der Zugang zu Medien ist eben eine Aufgabe von Bibliotheken, dass es Raum gibt, sich zu treffen, vielleicht kann man noch einen Kaffee trinken und vielleicht gibt es noch ein bisschen Beratung nebenbei und Veranstaltungen sowieso. Und wenn man das schafft, und es schafft es auch architektonisch umzusetzen, was viele Bibliotheken schon machen mit ihren geringen Mitteln. Und das heißt eben nicht nur ein Lesesaal und das war's und da muss stillgearbeitet werden, sondern unterschiedliche Räume. Dann ist schon viel für Gesellschaft getan und dann ist noch ein bisschen die Frage, wie erreicht man auch Zielgruppen, die denken Bücher und so, das ist nichts für mich. Ich glaube, das schaffen Bibliotheken schon häufig, indem sie mit Schulen kooperieren und die Kids einladen, ihre Hausaufgaben dazu machen. Vielleicht Hausaufgabenbetreuung anbieten und die Eltern wissen, okay, die Kinder sind nachmittags betreut, ich kann länger arbeiten, das ist okay und dann schicken sie eben in Bibliotheken. Also da passiert wirklich eine Menge und es gibt ganz viele Beispiele in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Im Buch habe ich die Zentralbibliothek in Helsinki genannt, weil sie wirklich so ein Paradebeispiel für so eine lernende Organisation ist, die sich sehr öffnet hin zur Stadtgesellschaft. Aber das gibt's auch viel in Deutschland. Und es muss nicht immer gleich aussehen. Also die Zentralbibliothek in Düsseldorf muss nicht aussehen wie die in Gütersloh, muss nicht aussehen wie die Zentralbibliothek in Berlin und so weiter.
Wir haben ja mit Zuhören draußen jetzt seit Juli einen Zuhörraum in der Zentralbibliothek in Düsseldorf, die letztes Jahr auch Bibliothek des Jahres geworden ist. Und wir sind jeden Samstag mit Ehrenamtlichen vor Ort und hören Menschen zu. Da kommen ja jedes Wochenende, also jeden Samstag, jeden Sonntag um die 4000 Menschen aus 150 Nationen hin. Und wir laden auch ganz konkret zum Beispiel Menschen aus den Sprachkursen ein, die jetzt gerade geflüchtet sind, hierher gekommen sind und Deutsch in die Anwendung bringen, eben nicht nur lernen, sondern auch wenig Kontakt mit der deutschen Bevölkerung haben und haben dort enormen Zulauf. Und wir sind darüber eigentlich ganz glücklich, weil das auch so ein Ort wird, der einmal die Woche auch den sozialen Zusammenhalt und auch die Öffnung hin zur Stadtgesellschaft propagiert. Du hast noch mehrere weitere tolle Orte in deinem Buch am Ende auch noch erwähnt. Du hast von Plauderkassen gesprochen. Erzähl uns noch so ein paar weitere Beispiele, wo wir uns besser begegnen können, was vielleicht auch für unsere Städte interessant sein könnte.
Plauderkassen sind ein gutes Beispiel dafür, dass ein Begegnungsort weder aufwendig noch teuer noch besonders schick sein muss. Es ist einfach eine Kasse neben anderen Kassen im Supermarkt, wo es okay und legitim ist, ein bisschen länger mit der Kassiererin oder dem Kassierer zu plaudern. Das wird vor allem gemacht in Stadtvierteln mit einer älteren Bevölkerung, wo viele alte Leute allein leben und nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Aber einkaufen gehen müssen sie immer. So, wenn sie sich nicht von Rewe etwas liefern lassen. Aber die meisten gehen immer noch einkaufen und das ist eben ein Teil ihres sozialen Austauschs, der auch hilft eben dagegen, dass Menschen sich einsam fühlen. Und ich glaube, ihr macht was Ähnliches bei Zuhören draußen. Also ihr hört einfach erstmal zu. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, gerade in so politisch aufgeheizten Zeiten, dass man Menschen erst einmal zuhört und gar nicht urteilt, sondern erstmal zuhört. Was ist das für eine Person? Was hat die zu erzählen? Was ist die Geschichte? Genau. Du hast nach weiteren Orten gefragt. Ich finde, ein spannender Ort ist der öffentliche Personennahverkehr. Da passiert erstmal gar nicht viel. Da denkt man überhaupt nicht drüber nach, wenn man über Demokratie nachdenkt. Und ich glaube, da passiert trotzdem eine ganze Menge. Man muss zum Beispiel kooperieren. Beim Ein- und Aussteigen muss man kooperieren. Und es gibt bestimmte Regeln, die in Deutschland anders sind als in Frankreich, als in England und so weiter. Und man muss gucken, wer kommt da raus, wer kommt da rein. Ich weiß, am Kölner Hauptbahnhof wird man so ein bisschen in die U-Bahn gepresst, wenn es voll ist. Aber meistens findet das ja nicht statt. Sondern meistens kommt man da irgendwie rein und dann guckt man sich die Menschen nur so flüchtig an. Aber man nimmt schon die Menschen flüchtig wahr. Selbst wenn man eigentlich Musik hört und sonst auf sein Handy schaut oder in einem Buch liest, nimmt man Menschen doch ein bisschen wahr. Und wenn man das ganz oft macht, und viele Menschen pendeln ja jeden Tag hin und zurück, nimmt man schon ein Stück Gesellschaft wahr. Und der öffentliche Personennahverkehr ist auch deshalb ein guter Ort, weil man mit dem Zug ja fährt. Also man fährt durch unterschiedliche Viertel. Man kommt aus seinem Vorstadthaus, gut situiert, okayes Gehalt, Inflation macht einem nicht so viel aus. Und dann fährt man durch ein sehr reiches Viertel vielleicht und dann fährt man vielleicht durch ein sehr armes Viertel, wo die Menschen anders aussehen, andere Probleme haben, andere Themen haben, vielleicht andere Sprachen sprechen, vielleicht auch nicht. Und dann nimmt man sie einfach flüchtig wahr. Und wenn man das fast jeden Tag tut, dann merkt man, mit wem man in Gesellschaft lebt. Deshalb glaube ich, sollte man mehr über den öffentlichen Personennahverkehr auch als Begegnungsort sprechen und schauen, dass man ihn ansprechend gestaltet. Und das hat nicht nur was mit Taktung zu tun, sondern auch, dass der sauber ist, dass man sich sicher fühlt. Und dass man vielleicht irgendwie gemütlich sitzt und dass man schaut, dass so gesellschaftliche Regeln wie den Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, einen Platz lässt, eingehalten werden. Aber es gibt viele weitere Orte noch. Einer, den ich ganz spannend finde, sind Schulen. Da gehen Leute ja erstmal nicht freiwillig hin. Also die Lehrkräfte werden bezahlt und die Kids, die müssen dahin. Und das ist ja erstmal eine Zumutung, aber das ist für Demokratie auch gut, weil da mischt sich was. Und Menschen treffen immer wieder dieselben Menschen und die mögen sich beileibe nicht. Die mögen weder unbedingt, was da passiert, noch mögen sie ihre Klassenkameradinnen und Kameraden. Aber man stellt sich ja trotzdem drauf ein und weiß, wie die Menschen sind, weiß, wer in der Gruppenarbeit irgendwie sich Mühe gibt und wer nicht und stellt sich aufeinander ein. Und auch das ist ja eine Form von Vertrauen, dass man sich einstellen kann, auch auf Menschen, die einem vielleicht nicht so nah sind. Und ihre Lebensrealitäten kennen, genauso Elternabende. Völlig nervige Veranstaltung für alle, die dahin müssen, aber trotzdem wichtig, damit gesellschaftliche Realitäten konfrontiert werden. Und alle sagen immer, Elternabende und Demokratie, das hat doch nichts miteinander zu tun. Doch hat es. Aber Schulen sind auch abhängig davon, wie durchmischt die Wohnumgebung ist, in der sie sich befinden. Mindestens bei Grundschulen ist das ja ein relativ strenges Prinzip. Bei weiterführenden Schulen, naja, aber man schickt seine Kinder jetzt nicht unbedingt ans andere Ende der Stadt. So, und beim Wohnen sehen wir, dass sich die Wohnviertel immer weiter entdifferenzieren. Also die Reichen mit hohen Bildungsabschlüssen leben eher untereinander, die Ärmeren mit geringeren Bildungsabschlüssen leben eher untereinander. Und das ist in beide Richtungen ein Problem. Und das zeigt sich eben in so alltäglichen Infrastrukturen wie Schulen, Elternabenden, Supermärkten, im Hausflur und so weiter.
Du hast bei den sozialen Orten, bei den dritten Orten, die für Begegnung sorgen, auch vom Ehrenamt noch gesprochen. Das, also über 40% der Deutschen sind ehrenamtlich aktiv. Bei der Zahl bin ich, das hat mich sehr überrascht, wobei auch 22% eben sich in Sportvereinen engagieren. Die ehrenamtlichen Initiativen, die sorgen ja auch für sehr viel Austausch untereinander. Und eine Lösung, wie Susanne Bücker in unserem letzten Podcast auch ausgeführt hat, von Einsamkeit ist auch ein Ehrenamt zu beginnen und anzufangen. Und du hast im Zuge von ehrenamtlichen Initiativen auch gesagt, dass man eben anfangen sollte, auch mal zu experimentieren und einfach mal was auszuprobieren. So haben wir das ja bei Zuhören draußen auch gemacht. Und der Plan war ja auch, Zuhörbänke zu schaffen. Es gibt Begegnungsbänke, es gibt Plauderbänke. Und wir haben in Düsseldorf jetzt 14 Zuhörbänke und gehen in den öffentlichen Raum und haben über 100 Ehrenamtliche, die also an um die 30 Terminen im Monat Menschen im öffentlichen Raum zuhören und auch Zufallsbegegnungen haben. Du hast solche Initiativen auch schon kennengelernt.
Ich habe solche Initiativen schon kennengelernt und die gibt es in allen möglichen Formen. Die gibt es als Zuhörbänke, die gibt es als Mitfahrbänke oft im ländlichen Raum, wenn das mit dem Bus nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Es gibt in Bibliotheken, werden solche Angebote gemacht. Überall im Land passiert wahnsinnig viel, in Freibädern und so weiter. Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr auf den Ort an. Es kann eine Bank sein, ist ja ein relativ einfacher Ort. Es kann eine Straßenbahnhaltestelle sein, es kann eine Straßenbahn selber sein. Es kommt, finde ich, darauf an, dass die Hürde, dahin zu gehen und mitzumachen, relativ niedrig ist. Und ich komme dann immer wieder beim Nachdenken über diese Hürden an Alltagsorten an, wo die Menschen sowieso sind. Es kann auch, das Beispiel bringt Laura Krause von More & Common immer, der Baumarkt sein oder der Ikea. Da gehen Menschen hin mit einer ganz anderen Intention, nämlich einkaufen. Es sind relativ entspannte Orte. Zumindest, wenn man sich nicht mit seinem Partner oder seiner Partnerin zerstreitet bei Ikea. Aber eigentlich sind es relativ entspannte Orte, da läuft Musik, man hat meistens ein bisschen Zeit mitgebracht. Und da trifft man Menschen, die vielleicht auch offen sind für einen anderen Austausch. Ich würde es nur nicht politische Bildung oder Demokratie nennen, weil das erreicht nur die Menschen, die sich für politische Bildung und Demokratie interessieren und nicht die denken, weiß ich nicht so genau, oder die Konzepte erstmal ablehnen, auch wenn sie dafür keine ausgefeilte Begründung haben. Ich würde das nicht so sehr labeln, sondern einfach sagen, hier ist ein Ort, hier kannst du, hier darfst du, hier musst du nicht. Und das, wenn ich euch richtig verstehe, tut ihr bei Zuhören draußen, ihr hört zu. So, und ihr seid da, es muss niemand, aber es kann ganz viel. Und ich glaube eben, es lohnt sich, an solche Orte zu schauen und zu schauen, was kann man davon lernen, was kann man mitnehmen, was kann man hier umsetzen.
Und es lebt eben von der Zufallsbegegnung, die eben das Besondere birgt, dass wir jedes Mal überrascht werden. Wir wissen nicht, wer kommt. Wir wissen nicht, was die Person auf dem Herzen hat. Und wir hören ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und wir hören eben nur zu, möglichst aufmerksam, freundlich, ohne viel zu fragen, ohne zu kommentieren. Und das ist jedes Mal wie so eine Wundertüte.
Das macht ja was mit beiden Seiten. Ne? Das macht was mit den Redenden, aber auch mit den Zuhörenden.
Genau. Und das ist ein Geschenk für beide Seiten. Ja. Also ein Geschenk für einen ehrenamtlichen Zuhörer, der auf der Bank sitzt, und für der oder diejenige, die eben auf der, ja, der zugehört wird. Und daraus entstehen Freundschaften, Beziehungen, regelmäßige Treffen. Und das ist eigentlich was Wunderbares. Und so sind wir gestartet, indem wir eben experimentiert haben mit einem einfachen DIN A4-Zettel und es einfach mal ausprobiert haben. Und daraus ist jetzt so eine kleine Bewegung entstanden. Wir sind jetzt in 8 Städten. Und ja, dieses Buch, Demokratie fehlt Begegnung über Alltagsorte des sozialen Zusammenhalts, von dir hat uns sehr, sehr an viele Dinge erinnert, die uns schon ja auch aufgefallen sind, aus den Blasen rauszukommen, Menschen aus anderen Lebensumständen mal kennenzulernen. Ich danke dir sehr für diese Zeit heute hier in Berlin, Reinhard. Möchtest du noch irgendwas dem hinzufügen? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, irgendeinen Aspekt?
Vergessen haben wir überhaupt nichts. Ich freue mich über Initiativen wie eure und dass mein Buch so ein bisschen dazu beiträgt, dass wir darüber sprechen, wie eben Gesellschaft ihre Begegnungen gestalten kann. Und ich freue mich, wenn ganz viele Initiativen in diesem Land und darüber hinaus Sachen einfach ausprobieren vor Ort, weil auch sie tragen zur Demokratie bei, auch wenn es erst gar nicht so wirkt. Aber wenn man Orte schafft, da wo die Menschen leben und arbeiten und ihre Freizeit verbringen, wo sie das Gefühl haben, hier kann ich sein, hier werde ich gehört, dann passiert, glaube ich, schon eine ganze Menge, was Demokratie letztlich resilienter macht. Und das brauchen wir, glaube ich, gerade.
Den Eindruck haben wir auch. Vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank.